Kommunikation und Kulturtransfer in der Personalunion heißt die Ringvorlesung der Uni Göttingen in diesem Semester. Es geht also um den Austausch zwischen Großbritannien und dem Königreich Hannover im 18. und 19. Jahrhundert. Gestern sprach der Göttinger Kunsthistoriker Christian Scholl über den künstlerischen Austausch zwischen England und Hannover um 1800. Hören Sie jetzt eine Aufzeichnung.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese, diesmal Vorschusslorbeeren. Es ist natürlich eine große Freude, hier an dieser Stelle sprechen zu dürfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kommunikation und Kulturtransfer in der Personalunion, so lautet das Thema dieser Ringvorlesung. Und wenn ich über das Fallbeispiel nachdenke, über das ich heute Abend aus kunsthistorischer Perspektive zu Ihnen sprechen möchte, so birgt es vermutlich am allerwenigsten die Gefahr, dieses Thema zu verfehlen. Man kann geradezu von einem Paradebeispiel für Kommunikation und Kulturtransfer sprechen. Eher besteht schon das Problem, Eulen nach Athen zu tragen und ihnen von etwas zu berichten, mit dem sie bestens vertraut sind. Es geht nämlich wirklich um ein kerngöttingisches Thema, um William Hogarth und um die Wirkung der Arbeiten des in London zwischen den 1720er und 1760er Jahren tätigen Künstlers hier in Göttingen in der Aufklärungszeit. William Hogarth in Göttingen, das ist natürlich in erster Linie der Hogarth Georg Christoph Lichtenbergs. Also der Hogarth, zu dem Lichtenberg zwischen 1784 und 1795 seine Erläuterungen im Göttinger Taschenkalender sowie dann 1794 bis zu seinem Tod im Jahre 1799 die ausführlichen Erklärungen der hogarthischen Kupferstiche publiziert hat. In diesem Sinne ist der Kulturtransfer zugleich ein Medientransfer und das mit allen damit verbundenen Schwierigkeiten, die eine Übertragung von Bildern zu Texten so mit sich bringt. William Hogarth in Göttingen ist aber auch noch mehr als das, denn die Hogarth-Rezeption fand in Göttingen im direkten Umfeld Lichtenbergs auch innerhalb der bildkünstlerischen Medien statt, nämlich in den Nachstichen des Ernst Ludwig Riepenhausen. Und hier erstmal nur den Umschlag, hinein schauen wir später noch. Dabei gibt es von Riepenhausen verschiedene Modi der Hogarth-Rezeption, auf die ich auch noch zu sprechen komme. Nun beginnt, um es noch schwieriger zu machen, das Problem des Medientransfers bei Hogarth nicht erst mit der schriftlichen und bildlichen Rezeption. Vielmehr erweisen sich dessen Bilder selbst bei genauerer Betrachtung als das, was man heute vielleicht intermedial nennen könnte. Es sind nämlich visuelle Gebilde, in denen Texte immer wieder eine integrative Rolle spielen. Hier nur ein Beispiel. So haben wir es im Falle von Hogarth gewissermaßen mit einem Kultur- und Medientransfer im Quadrat zu tun. Einem Transfer, bei dem sich interkulturelle Übertragungsprobleme innerhalb des von der Personalunion abgesteckten politischen Raumes immer wieder mit medialen Übertragungsschwierigkeiten überkreuzen. Dies macht die entsprechenden Kunstwerke in ihrer Göttinger Rezeption so kompliziert, aber hoffentlich auch so interessant. Nun, wie soll man sich diesem komplizierten, glücklicherweise aber auch ziemlich unterhaltsamen Thema nähern? Ich werde im Folgenden ein ausgewähltes Bild von Hogarth in seinem Weg durch die Medien verfolgen. Dabei ist die Wahl ganz pragmatisch ausgefallen. Ich habe nämlich das einzige Werk genommen, von dem es einen Stich von Hogarth selbst in unserer Universitätskunstsammlung gibt. Es gibt natürlich mehr in der Universitätsbibliothek, aber hier geht es um das Blatt in der Universitätskunstsammlung. Und ich danke für die Vorbereitungshilfe Anne-Kathrin Sors und Christine Hübner, meinen Kollegen im kunstgeschichtlichen Seminar. Es geht um Strolling Actresses Dressing in a Barn, also Wanderschauspielerinnen, Schauspielerinnen, die sich in einer Scheune ankleiden. Nach einer kurzen Beschreibung des Blattes, eine ausführliche würde den Rahmen dieses und vielleicht noch eines weiteren Vortrages sprengen, möchte ich mich in drei Punkten der hier angerissenen Thematik annähern. Erstens von London nach Göttingen, Wendungen eines Medientransfers. Zweitens von England nach Deutschland, Aspekte eines Kulturtransfers und drittens von Kunstwerk zu Kunstwerk zur Kommunikation des künstlerischen Anspruchs. Doch schauen wir uns das Blatt zunächst einmal an. Das querformatige 428 x 539 mm messende Stich zeigt das Innere einer Scheune. Balken und Dachschrägen suggerieren, dass der Blick tiefenräumlich in Richtung einer Giebelwand geht. Diese tiefer im Bildraum liegende Giebelwand kann man aber nur im oberen Bereich des Bildes sehen, während im unteren Bereich bildparallel eine Bretterwand eingezogen ist, welche die Bühne für das figuren- und requisitenreiche Geschehen im Vorder- und Mittelgrund bietet. Die Bühne, denn wir haben es bei den dargestellten Personen buchstäblich mit Schauspielern oder besser gesagt überwiegend mit Schauspielerinnen zu tun. Diese werden allerdings nicht bei der Aufführung eines Bühnenstücks gezeigt, sondern bei den geschäftigen Vorbereitungen, die dieser Aufführung vorausgehen. Hieraus ergeben sich eine Vielzahl von Brüchen zwischen der Höhenlage, die das Bühnenstück mit seinen Göttern und Göttinnen und Helden und Heldinnen und den Requisiten einer möglichst perfekten Illusion einerseits beansprucht und den desillusionierend profanen Tätigkeiten, denen die Akteure hier in Vorbereitung nachgehen. Hogarth verleiht diesen Tätigkeiten, und daran besteht ein erheblicher Teil des Witzes dieses Blattes, selbst etwas Theatralisches, wie er ja die Schauspielerinnen bereits weitgehend kostümiert auftreten lässt. Insofern ist die Gestaltung des Raumes als einer Quasi-Bühne mit Kulissen, einem regelrechten Schnürboden und einer Art Hinterbühne durchaus konsequent. Das artifizielle Agieren wird vor allem an der frontal dargestellten Figur, jetzt ist natürlich die Ausrichtung in der Mitte des Blattes deutlich, einer in ihrem Kleid ziemlich derangierten Darstellerin der Mondgöttin Diana, erkennbar am Mond, die in einer gezierten Haltung agiert, wie sie für Schauspieler und Tänzer der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts charakteristisch war. Hier nur ein paar Vergleiche, wo Sie sehen, dass das wirklich so eine Art Schauspielerpose ist. Links zu ihren Füßen talgt sich eine Schauspielerin mit einer Krinoline das Haar, wobei sie einen Korb als Tisch benutzt. Direkt hinter ihr befindet sich in Rückenansicht die Darstellerin einer Gottheit mit einer Sonne hinter dem Kopf. Die ikonografische Deutung wird hier frühzeitig diskutiert. Lichtenberg denkt zunächst an Phöbus, später nach Konsultierung weiterer Quellen deutet er sie eher in Absprache mit Kollegen als Jupiter. Sie gibt mit einem Bogen einem Kind, das als geflügelter Amor verkleidet ist, Anweisungen. Dieses Kind ist auf eine Leiter hinaufgestiegen, um Strümpfe, die an einer Wolkenkulisse zum Trocknen aufgehängt sind, zu prüfen oder gar herunterzuholen. Darüber erkennt man, ich verlasse mich jetzt darauf, dass Sie das alles finden, weil es mit dem Pointer noch etwas schwierig mit dem Winkel ist, darüber erkennt man auf dem Dachboden einen Drachenwagen, während links an die Bretterwand weitere Kulissenelemente gelehnt sind, vor allen Dingen bewegliche Meereswellen, auf denen Hühner sitzen. Ja, Sie sehen, dass das sind solche Elemente, die da an der Wand stehen. Wenn man die einbaut, so wie das hier im Schema angedeutet ist, kann man auf diese Weise Wellen gestalten im Theaterstück. Darunter kommt vom linken Band Bildrand eine gestisch und mimisch eher leidend dargestellte Person ins Bild, der eine als Sirene mit Fischschwanz verkleidete Frau ein Getränk reicht. Eine ältere Darstellerin der Aurora ist derweil damit beschäftigt, der Sirenendarstellerin an der Schulter einen Parasiten auszudrücken. In der linken unteren Ecke hockt eine als Adler verkleidete Frau, die ihr Kind füttert. Das Kind wirkt etwas verschreckt. Der dazugehörige Breitopf ist auf einer Krone abgestellt. Wendet man sich der rechten Bildhälfte zu, so sieht man links neben der als Diana verkleideten Frau in der Mitte zwei als Teufel verkleidete Kinder, die sich an einem antikisierenden Altar um einen Maßkrug balgen. Rechts daneben wird ein Tisch zum echten Opferaltar. Eine Frau hält eine Katze fest, der eine andere ein Stück vom Schwanz abschneidet, um daraus Theaterblut zu gewinnen. Davor ist es ziemlich drastisch. Davor schiebt sich in der rechten unteren Bildecke eine große Repoussoir-Gruppe. Ganz recht ist eine sitzende Schauspielerin offenbar dabei, ihren Text zu repetieren. An ihren Beinen ist ein als Rückenfigur dargestelltes Mädchen damit beschäftigt, deren Strumpflöcher zu schließen. Rechts davor hockt ein Affe mit einem Helm und die dunkel gehaltene Repoussoir-Gruppe läuft etwa in der Bildmitte mit einem umgestürzten Karren, einer mit Büchern vollgestopften Bischofsmütze und zwei Katzen, die mit einem Reichsapfel und einer Lyra spielen, aus. Viel auf dem Bild. Ganz oben rechts sind zwischen gut bestückten Wäscheleinen noch römische Heereszeichen zu sehen. Man sieht dieses SPQR. Eine Person schaut durch ein Loch in der Decke, während die Köpfe zweier weiterer Personen auf dem Dachboden hervorlugen. Sehen Sie den? Ja. Also hier schauen zwei raus und da guckt noch jemand durch das Dach. Dies also nur zur kurzen Orientierung, was die Hauptmotive dieses Blattes betrifft, das ich im Folgenden als Exempel nehmen möchte, um die verschiedenen Transfervorgänge zu erläutern. Kommen wir also zu Punkt 1, von London nach Göttingen, Wendungen eines Medientransfers. Auf welche Weise gelangten die Blätter des in London geborenen und dort wirkenden Künstlers William Hogarth in die Hände des Göttinger Professors Georg Christoph Lichtenberg? Hogarth war, und ich kann mich hier und im Folgenden, wenn es um die Umstände von Lichtenbergs Hogarth-Rezeption geht, auf die Forschungen von Karl Arndt stützen, also auch Göttinger Kunstgeschichtsprofessor. Hogarth war in Kreisen der Aufklärung generell kein Unbekannter. Namentlich seine 1753 erschienene Schrift »The Analysis of Beauty«, in der er die schlangenförmig gewundene Linie als Inbegriff von Mannigfaltigkeit in der Einheit und damit Schönheit propagiert hatte, wurde in Deutschland intensiv diskutiert. Sehen die Schlangenlinie? Auch für Lichtenberg ist eine frühzeitige Kenntnis des Schaffens von Hogarth überliefert. Entscheidend wurde für den Göttinger Gelehrten schließlich eine Reise, die ihn 1774 bis 75 nach London führte. In London schaffte sich Lichtenberg die Werke von Hogarth, wie er schreibt, ganz vollständig an. Was heißt, er erwarb die gebundene Ausgabe, die Hogarths Witwe in London vertrieb. Das meint die druckgrafischen Reproduktionen der Werke Hogarths, denn die Gemälde soll Lichtenberg nach eigener Aussage nie gesehen haben. Für das Thema Medientransfer ist dieser Umstand überaus bedeutsam, denn nahezu alle Stiche von Hogarth gehen auf Gemälde desselben Künstlers zurück. Leider kann ich Ihnen das entsprechende Bild für Strolling Actresses, Dressing in a Barn, nicht zeigen, weil dieses 1874 verbrannt ist. Um Ihnen aber ein Beispiel für die Übertragung eines Hogarth-Gemäldes in einen Kupferstich zu geben, muss ich auf ein anderes Gemälde ausweichen. Und ich habe hier das erste Bild aus einer der berühmtesten Bilderserien des Künstlers ausgewählt, nämlich der Marriage à la Mode. Der Vergleich von erhaltenem Gemälde und Stich zeigt etwas, was nun bei Reproduktionsgrafik nicht selten vorkommt. Der Nachstich ist nämlich seitenverkehrt. Mit einer solchen gewissermaßen buchstäblichen Wendung im Medientransfer muss man auch bei Strolling Actresses rechnen. Was das Gemälde betrifft, kann man leider nur feststellen, dass es für dieses Blatt, das künstlerisch sicher bedeutende Anfangsglied der medialen Kette, für immer verloren ist. Rezeptionsgeschichtlich waren es freilich allerdings ohnehin Stiche, wie der hier von mir gezeigte, welche für Georg Christoph Lichtenberg den Anlass boten, sich verstärkt mit dem künstlerischen Schaffen von Hogarth auseinanderzusetzen. Zurück in Göttingen sammelte er Material zu den Blättern und entwickelte irgendwann den Plan, Kommentare zu verfassen. Aus finanzieller Not sah er sich allerdings 1782 gezwungen, die Stiche an die Göttinger Universitätsbibliothek zu verkaufen. Immerhin erbat er sich, Zitat, seinen alten Freund, also die Blätter, zuweilen wieder auf seine Stube kommen zu lassen. Nun war Lichtenberg seit 1778 für den von Johann Christian Dieterich herausgegebenen Göttinger Taschenkalender tätig und für diesen Taschenkalender schrieb er ab dem Jahrgang 1784 regelmäßig über die Hogarthischen Kupferstiche, eine Serie, die bis 1795 fortgesetzt wurde. Der Beitrag »Herumstreifende Komödianten, die sich in einer Scheune ankleiden« erschien gleich in diesem Jahrgang 1784. Das ist insofern bedeutend, als dieser Beitrag noch nicht von den druckgrafischen Reproduktionen zu Hogarths Stichen begleitet wird, sondern als reine Textpublikation erschien. In seiner Einleitung äußert sich Lichtenberg hierzu, Zitat, der Verfasser gegenwärtiger gegenwärtigen Aufsatzes hofft, den Lesern des Kalenders einen Dienst zu erzeigen, wenn er einige Züge aus den Werken dieses unsterblichen Mannes, die nicht jedem verständlich sein möchten, hier aufsammelt und erklärt. Er wird größtenteils ohnehin nur solche wählen, die auch noch ohne die Abbildung dabei zu haben, unterhalten können. Zitat Ende. Auch wenn Lichtenberg am Ende seiner Einleitung erörtert, wo und zu welchem Preis man die entsprechenden Druckgrafiken erwerben kann, entwickelt er zunächst einmal eine bildlose Beschreibung. Es geht also um einen echten Medientransfer, um einen Text, der ein absentes Bild ersetzt. Dabei ist spannend, wie Lichtenberg diesen Transfer umsetzt. Es wäre mir jetzt ein großes Vergnügen, Ihnen seitenweise Lichtenberg zu zitieren. Leider erlaubt mir das die Zeit nicht. So muss ich zu einem eher abstrakten Mittel greifen, um Ihnen zumindest den Gang der Beschreibung Lichtenbergs nachvollziehbar zu machen. Hier sehen Sie anhand von Pfeilen, wie sich Lichtenberg in seinem Text am Bild entlang schreibt. Was fällt dabei auf? Lichtenberg beginnt am linken Bildrand mit diesem Kamin, den man dort sieht, und arbeitet sich dann in Schleifen allmählich nach rechts vor. Er geht aber immer wieder von unten nach oben, von unten nach oben. Aber im Großen und Ganzen kann man fast sagen, scannt er dieses Bild von links nach rechts ab. Ich denke, Sie sehen das an den Pfeilen. Das ist wirklich hoch und runter springt und eigentlich ziemlich exakt von links nach rechts läuft. Bezeichnenderweise ist das die Leserichtung, sodass man wirklich sagen könnte, dass Lichtenberg dieses Bild liest. Dass man ein solches Bild auch ganz anders beschreiben kann, habe ich ja vorhin mit meiner eigenen Beschreibung zu skizzieren versucht, die vom Bildraum und dann vom Zentrum, von der Figur ausging, die man vielleicht als Hauptfigur bezeichnen könnte. Bei Lichtenberg wird nicht zuerst der Aktionsraum charakterisiert, sondern vielmehr das Bild von links nach rechts scheibchenweise nachgebaut. Erst in der rechten Bildhälfte verliert dieser Vorgang bei Lichtenberg an Systematik, wobei der Sprung vom Sujet motiviert ist. Lichtenberg kommt hier nämlich von der Katze, welcher der Schwanz gekürzt wird, zu den beiden Katzen, die im Vordergrund mit Reichsapfel und Lyra spielen. Infolge dieses, verzeihen Sie mir den Karlauer, Katzensprungs gerät die Betrachtung etwas durcheinander und Lichtenberg springt dann stärker im Bild, was sicher auch mit den verschiedenen Ebenen zu tun hat. Es gibt jetzt einen deutlicheren Hintergrund, Mittelgrund, Vordergrund. Das Ganze gewinnt an Tiefe und dementsprechend springt die Beschreibung jetzt auch stärker zwischen den Objekten hin und her. Also erst eine Art Lesen des Bildes, dann ein stärkeres, vom Inhalt angestoßenes Springen. Es wäre jetzt natürlich wunderbar, oder vielleicht auch sozusagen für gewisse kunsthistorische Feindbilder etwas gemein zu sagen, dass das sozusagen eine typische Literatenannäherung an ein Bild ist. Man muss nämlich sagen, dass das nicht stimmt. Sieht man sich bei anderen Lichtenberg-Texten um, so ist dieses zumindest in der linken Bildhälfte ziemlich strikt durchgeführte Beschreiben eher eine Besonderheit. Sie hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass dieses Bild so unglaublich voll ist und sich schwieriger durch Einzelfiguren, durch einzelne Akteure strukturieren lässt, sodass man eigentlich sagen kann, dass es wahrscheinlich eine Art der Beschreibung ist, die sogar damit zusammenhängt, wie das Bild medial aufgebaut ist. Und das, finde ich, ist schon mal etwas, was durchaus erstaunlich ist. Tatsächlich geht nämlich Lichtenberg ausgesprochen differenziert mit Bildern um. Dabei ist seine Bilderklärung im Göttinger Taschenkalender von 1784, wie gesagt, noch als Bildersatz gedacht. Ganz anders verhält sich die Situation bei den ausführlichen Erklärungen, bei der ausführlichen Erklärung der Hogarthschen Kupferstiche, die in mehreren Lieferungen ab 1794 publiziert wurde. Diese erscheint, wie der Untertitel deutlich macht, Zitat, mit verkleinerten, aber vollständigen Kopien derselben von E. Riepenhausen. Und damit ist der Göttinger Kupferstecher Ernst Ludwig Riepenhausen gemeint, der für Lichtenberg bereits die Kupfer für den Taschenkalender geliefert hat, in den Jahrgängen ab 1785. Das Bild Herumstreichende Komödiantinnen ist dabei das erste Werk überhaupt, das in den ausführlichen Erklärungen besprochen wird. Und hier sehen Sie eine Gegenüberstellung der Stiche, den großen, das ist der Hogarth-Stich, das ist das Ganze maßstäblich, und der kleine ist der Riepenhausen-Nachstich, woran Sie sehen können, dass die Riepenhausen-Nachstiche erheblich kleiner sind. Und darum ging es ja vor allen Dingen für das deutsche Publikum, handlichere und sicher auch preisgünstigere Nachstiche zu erhalten. Und noch etwas fällt auf. Hier eine unmaßstäbliche Gegenüberstellung. Der Riepenhausen-Stich ist gegenüber der Hogarth-Vorlage wiederum seitenverkehrt. Und das hat in diesem Fall nicht damit zu tun, dass hier erneut einfach nach der Vorlage, diesmal nämlich nach der Stichvorlage, gearbeitet wird. Dagegen sprechen andere Beispiele, bei denen Riepenhausen den Stich so gespiegelt hat, dass die Vorlage am Ende seitenrichtig wiedergegeben wurde. Vielmehr liegt hier eine bewusste Entscheidung vor, die Lichtenberg in seiner ausführlichen Erklärung auch entsprechend begründet. Zitat: Herr Riepenhausen hat Hogarths Kopie dieses Mal nicht umgezeichnet und das, wie mich dünkt, mit sehr vielem Recht. Denn erstlich fällt nun das Licht wieder von der Linken ein, wie es sich gehört. Zweitens schneidet nun die alte Frau an der Katze mit der rechten Hand und drittens näht die Göttin der Nacht mit der rechten. Hätte man auch annehmen wollen, Hogarth hätte bei der Alten seine Absichten gehabt, ihr die Schere in die Linke zu geben, so war er doch der Mann nicht, der von einem so sehr mittelmäßigen Einfall zweimal auf einem und demselben Blatt Gebrauch hätte machen können. Und viertens kommen nun Ganymedes Knopflöcher, auch wieder an die linke Seite. Wollte man auch da sagen, der Rock wäre ein gewendeter, lieber Himmel, was für ein Unsinn, ließe sich nicht durch eine solche Hermeneutik rechtfertigen. Zitat Ende. So ausführlich Lichtenberg zur Frage der Ausrichtung des Riepenhausen-Nachstiches. Mit dem Vorhandensein eines preiswerten Stiches in Göttingen kann Lichtenberg nun auch seine Beschreibungsstrategie ändern. Er stellt seine Schilderung jetzt unter eine leitende Fragestellung, nämlich der, wie sich der Titel Strolling Actresses, feminin, mit den zum Teil etwas maskulin wirkenden Figuren vereinen lässt und geht auf sehr viel freiere Weise mit der Beschreibung des Blattes vor. Sichtlich, ich erörtere das jetzt nicht im Detail, aber das können Sie ja vielleicht gern nachlesen, sichtlich ist dies eine Beschreibung, die davon ausgeht, dass die Leser das Blatt vor sich haben. Generell wird die Sorgfalt und Umsicht deutlich, mit der Lichtenberg mit Bildern umgeht. In aktuellen Studiengangsbeschreibungstexten halten wir für solche Fälle das Wort Medienkompetenz bereit. Ob man Lichtenberg damit glücklich gemacht hätte, wer weiß. Von hohem Können ist im Übrigen auch das, was Lichtenbergs bildkünstlerischer Mitstreiter Riepenhausen da macht. Und hier noch einmal die Blutspendekatze. Man muss dabei natürlich die unterschiedliche Bildgröße in Betracht ziehen, welche Riepenhausen manche Feinheit verwehrt. Es ist wirklich sehr viel kleiner, das Format. Wie genau er trotzdem die Hogarthsche Vorlage bei dieser Einschränkung überträgt, ist aller Achtung wert. Und Lichtenberg hat seine Arbeit auch sehr geschätzt. So darf man wohl tatsächlich von einem gelungenen Medientransfer sprechen, der hier zwischen London und Göttingen vollzogen wird. Und das sowohl von Bild zu Text als auch von Bild zu Bild. Nun ist der Medientransfer mit seinen charakteristischen Wendungen einer Bildidee die eine Sache. Gleichzeitig geht es bei der Übertragung der Bilder Hogarths von London nach Göttingen auch um das Überspringen kultureller Differenzen. Und ich komme damit zu meinem zweiten Punkt, von England nach Deutschland, Aspekte eines Kulturtransfers. Lichtenberg, auch hier in Hellwach, reflektiert von Beginn an im Göttinger Taschenkalender über die Möglichkeiten und Schwierigkeiten des von ihm betriebenen kulturellen Transfers. Und er tut dies ganz grundlegend, indem er die Kunst Hogarths zu charakterisieren sucht. In diesem Zuge stilisiert der Hogarth einerseits zu einem universal wirksamen Künstler. Andererseits muss er aber eingestehen, dass eine Vielzahl von Details auf ein Zusatzwissen angewiesen ist. Und ich zitiere hier aus dem Vorwort über die Hogarthschen Kupferstiche, Zitat: Den allgemeinen Beifall hat er, also Hogarth, wie große Schriftsteller den ihrigen, der Darstellung allgemeiner menschlicher Natur und der Sprache zu danken, die man in Lissabon so gut versteht als in Moskau. Allein außer diesen Zeichen, die seinen Werken die Verständlichkeit versichern, solange sie dauern werden, bedient er sich, um denselben einen Reiz für sein Zeitalter besonders zu erheben, einer Menge anderer, die mit der Zeit verlöschen werden und wohl zum Teil schon verloschen sind. Auch selbst die allgemein Verständlichen sind öfters so angebracht, dass sie nicht jeder gleich für wichtig hält und also einen Gedanken entbehrt, den er sogleich würde gefunden haben, wenn er nur das Zeichen für wichtig gehalten hätte. Zitat Ende. Lichtenberg argumentiert hier auf der Basis aufklärerischer Semiotik. Er unterscheidet zwischen universal wirksamen Zeichen und solchen, die konventionell sind und der Erklärung bedürfen. Anders als bei rigideren Kunsttheoretikern seiner Zeit, man muss nur an Weimar denken, welche Werke der bildenden Kunst allein auf den Gebrauch natürlicher Zeichen einschränken wollten, fällt sein Urteil allerdings ausgesprochen positiv auf. Die Folgen hieraus übernimmt er selbst als Schriftsteller. Lichtenberg erklärt Hogarth. Dabei hat ein erheblicher Teil seiner Erklärungen damit zu tun, dass Hogarth für ein britisches Publikum mit einem spezifischen Vorwissen gearbeitet hat, das in der Tat eines Transfers bedarf. Was bedeutet das für unseren konkreten Fall, für das Blatt herumstreifende Komödiantinnen oder Schauspielerinnen, die sich in einer Scheune ankleiden? Und ich bleibe vorerst beim Hogarth-Stich. Tatsächlich gewinnt die hier gezeigte Szene erheblich an Aussagekraft und Schärfe, wenn man die von Hogarth selbst eingebauten Texte zu deuten weiß. In der linken unteren Ecke, beim Riepenhausen-Stich ist es natürlich dann die rechte, sieht man neben der als Adler verkleideten Frau mit dem Kleinkind eine Krone, auf der das Breipfännchen abgestellt ist, aus dem das Kind gefüttert wird. Zwischen Krone und Breipfanne, das werden Sie wahrscheinlich nicht lesen können, ist ein Blatt abgelegt, auf dem zu lesen ist, The Act Against Strolling Players. Das führt zu einem ganz konkreten historischen Dokument, nämlich dem 1737 erlassenen Gesetz, das Theateraufführungen auf bestimmte Theater, Theater Drury Lane, Covent Garden, City of Westminster sowie den Aufenthaltsort des Königs, beschränkt werden. Das bedeutet, dass für die Schauspielertruppe, die hier beim Umkleiden in einer ländlichen Scheune gezeigt wird, ein Existenzverlust unmittelbar bevorsteht. Die daneben auf dem Bett liegende Ankündigung vertieft dies. Zitat: By a company of comedians from the theaters at London at the George Inn, this present evening we be presented The Devil to Pay in Heaven, being the last time of acting before the act commences. Zitat Ende. Das heißt, es geht um die letzte Vorstellung, welche diese Theatergruppe geben kann, bevor das Gesetz greift und derartige Vorstellungen verboten werden. Von dieser schriftlich wiedergegebenen Sachinformation hängt nun die Deutung des Bildes in nicht unerheblichem Maße ab. Und das ist auch Lichtenberg klar, der dementsprechend hierauf eingeht, und ich zitiere diesmal aus der ausführlichen Erklärung, der hogarthischen Kupferstiche von 1794, natürlich enthalten die Kalendererklärungen von 1784 auch entsprechende Hinweise. Zitat: Bald wird es also vorbei sein, mit dem Theaterspielen, gesetzt auch, dass sie, wie in Deutschland gewöhnlich ist, 3 bis 4 Mal hintereinander zum letzten Male spielen. Dieser arme Teufel wird schwerlich etwas retten können, auch die feinste Silbenstecherei englischer Rechtshändler nicht. Sagte die Akte wie etwa im Deutschen bloß against strolling actors, gegen herumstreichende Komödianten, so dürften wir sie nur sagen, wir streichen zwar, aber wir sind Komödiantinnen. So wären sie alsweilen so sicher in ihren Scheunen als auf ihren londonschen Theatern. So aber heißt es against strolling players, und gegen diese Worte käme selbst eine Bande Hermaphroditen nicht auf. Aber wer weiß, was sie dennoch tun. So wahr ist es überall, aber nirgends mehr als in England. Um Recht zu tun in der Welt, braucht man nur sehr wenig zu wissen. Allein um mit Sicherheit Unrecht tun zu können, muss man nur die Rechte studieren. Zitat Ende. Und das ist ein ganz berühmtes Lichtenberg-Zitat, was hier in diesem Kontext der Hogarth-Erklärungen gebracht wird. Auffällig ist, und deswegen habe ich das auch versucht zu betonen, ist, wie Lichtenberg hier immer wieder zwischen Verweisen auf England und auf Deutschland hin und her pendelt, gewissermaßen auf diese Weise einen Medientransfer ausschaukelt, wobei er zugleich die Leitfrage nach dem Geschlecht der Actresses weiterspinnt. Das ist ja, wie gesagt, das Thema, unter das er diese ausführlichen Erklärungen stellt. Also die Frage, ob das tatsächlich überwiegend Schauspielerinnen sind. Und es ist tatsächlich eigentlich sein Ergebnis. Bis auf die paar Kinder, von denen er annimmt, dass es Jungs sind, geht er davon aus, dass es eigentlich alles Frauen sind. Angeregt davon, dass Hogarth dem Blatt eben tatsächlich den Titel Actresses gibt. Die Konsequenz aus der ganz unmittelbaren Bedrohung dieser Schauspieler in dem Blatt sieht Lichtenberg schließlich in einem anderen Bilddetail verwirklicht. Unter dem Korb, an dem sich eine Schauspielerin die Haare talgt, befindet sich nämlich eine Kerze, deren Flamme bereits den Korb erfasst. Und an diesem Korb befindet sich die Aufschrift Juwelen. Zitat Lichtenberg aus den Kalendererklärungen, Zitat: Dabei ist ein brennendes Licht nachlässig hingestellt, das soeben das Malta-Kassettchen mit den Juwelen ergreift und nicht allein alle die Juwelen, sondern auch den übrigen Schmuck dieses Pantheons in der Scheune auffliegen machen wird, wenn sie es nicht bald gewahr werden. Also hier glimmt schon die Rechtskräftigkeit der Parlamentsakte, vom Schicksale selbst angefacht. Zitat Ende. Lichtenberg deckt hier also Bildstrategien auf, die für Hogarth ausgesprochen charakteristisch sind. Dabei muss man sich klar machen, dass seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert derartige Strategien eigentlich zunehmend in Verruf geraten. Und zwar in dem Zuge, in dem das Ideal selbstevidenter Bilder propagiert wird. Hogarths erklärungsbedürftiger Medienmix, als solcher ja erst die Steilvorlage für Lichtenberg, ist insofern eigentlich medial oder mediengeschichtlich alles andere als unproblematisch. Umso erstaunlicher ist es, wie Lichtenberg die künstlerische Gültigkeit von Hogarth beschwört. Und ich komme damit zu meinem dritten und letzten Punkt, von Kunstwerk, zur Kommunikation des künstlerischen Anspruchs. Tatsächlich greift Lichtenberg, um Hogarth zu bewerten, zum Höchsten, zu dem man als kunstverständiger Verfasser im ausgehenden 18. Jahrhundert überhaupt greifen kann, nämlich zu Raphael. Zitat: Es wird nicht leicht unter uns oder überhaupt in der gesitteten Welt, einen Mann vom Geist und Geschmack zu geben, der den Namen Hogarth nicht kennt. Auch ist der Mann in seiner Art gewiss so einzig als Raphael in der seinigen, so verschieden auch die Wege sein mögen, die beide zu ihrem Ruhm betreten haben. Zitat Ende. Mit diesen Worten eröffnet Lichtenberg die Kalendererklärungen über die hogarthischen Kupferstiche. So einzig in seiner Art als Raphael in der seinigen. Das ist nicht zuletzt deshalb eine starke Aussage, weil Raphael in der Kunsttheorie dieser Zeit nicht als Spezialist gilt, sondern als universaler Künstler. Als Künstler, der darin etwa auch über Michelangelo hinausgehend eigentlich alle Felder der Kunst beherrscht. Vor diesem Hintergrund erscheint Lichtenbergs Aussage über Hogarth im Grunde genommen als ein Unding. Denn das, was Raphael auszeichnet, ist nicht, dass er in seiner Art einzig sei, sondern dass er es in jeder Hinsicht sei. Lässt schon dies aufhorchen, so erst recht der Vergleich eines Künstlers, der solche Figuren zeigt, mit dem Künstler, dessen Oeuvre geradezu als Inbegriff des Klassischen gilt. Nun gehört es zu den besonders interessanten Aspekten, dass sich Hogarth selbst in seinem Arbeiten mit Werken und Bildtypen der Kunstgeschichte auseinandergesetzt hat. Dies ist, wie du schon Frederik Antal gezeigt hat und wie ich es ausgesprochen plausibel finde, auch bei den Strolling Actresses der Fall. Und wen trifft es? Es trifft Raphael. Dabei geht es um einen der berühmten Kartons von Raphael für die Teppiche in der Sixtinischen Kapelle, die sich damals, nämlich bis 1763, im Hampton Court Palace befanden und die Hogarth mit Sicherheit gekannt hat. Die als Teufelchen verkleideten Kinder, die sich in Strolling Actresses hinter dem antikisierenden Opferaltar um einen Bierkrug rangeln, lassen sich, ich finde, das ist wie gesagt eine Erkenntnis von Antal, die ich plausibel finde, durchaus als Parodie auf zwei Kinder ansehen, die im Karton das Opfer zu Lystra hinter einem ausgesprochen ähnlichen Altar stehen. Dabei sind aus Raphaels lieblich dreinblickenden und zumindest bei einem auch lieblich dreinflötenden Ministranten bei Hogarth ziemlich derbe, handgreifliche Teufelchen geworden. Die Art und Weise, wie sich Hogarth hier auf Raphael bezieht, hat einen doch ziemlich parodistischen Charakter. Sie sieht keineswegs nach einer ernsthaften Berufung auf diesen Künstler aus, sondern vielmehr eher nach einer doch ausgesprochen distanzierten Art des verwandelten Zitats. Dies führt zur Frage, ob man vielleicht sogar auch Lichtenbergs Einleitung selbst mit ihrem Loblied auf Hogarth im Sinne einer solchen Distanzierung oder zumindest Relativierung jenes idealistischen Kunstkonzeptes verstehen kann, wie man es um 1800 in Raphael verkörpert sah. Ich denke, dass der Sachverhalt komplizierter ist, und zwar sowohl bei Hogarth als auch bei Lichtenberg. So hat Hogarth nämlich auch versucht, sich als Maler ernster Historien in der Tradition Raphaels zu etablieren, allerdings erfolglos. Einen wichtigen Beleg für Hogarths Kunstverständnis bietet schließlich dessen Blatt Characters and Caricatures, Charaktere und Karikaturen, meine Aussprache ist wahrscheinlich ganz furchtbar, das 1743 als Subskriptionsblatt für die Serie Marriage à la Mode gedruckt wurde. Im unteren Bereich kontrastiert es durch einen Riss getrennt anhand älterer Beispiele aus der Kunstgeschichte, Charakterdarstellungen mit karikaturistisch überzeichneten Kopfdarstellungen nach Annibale Carracci, Piero Ghezzi und Leonardo da Vinci. Die positiv konnotierten Charakterköpfe stammen alle von Raphael und einer davon aus dem Karton Das Opfer zu Lystra, also eben jenem Karton, den Hogarth in Strolling Actresses parodiert. Betrachtet man das Blatt in Gänze, so bietet es ein Panorama dessen, was Hogarth physiognomisch und pathognomisch in seinem Werk ausbreitet. Das ist wichtig. Hogarth, und ich denke, das wird auch deutlich an diesem Blatt, sieht sich zumindest hier in diesem Blatt als Charakterisierer und nicht als Karikaturist. Und dabei bezieht er sich, das zeigt das Blatt unmissverständlich, auf Raphael. Dass er ihn vorher parodiert hat, ändert ebenso wenig an diesem Selbstverständnis wie die Frage, ob ihn die Umsetzung dieser Differenzierungs-, also auch Abstandswahrung zur Karikatur immer gelungen ist. Hogarth als Charakterisierer. Damit reiht er sich bei aller Spezifik, mit der er etwa auch gesellschaftskritische Themen umsetzt, in eine breite und facettenreiche künstlerische wie kunsttheoretische Auseinandersetzung ein, welche von der frühen Neuzeit bis mindestens ins 19. Jahrhundert hinein geführt wurde. Eine Auseinandersetzung, die so komplex ist, dass eine angemessene Verortung Hogarths in dieser Tradition mindestens einen weiteren Vortrag erforderte. Und ich zeige hier nur als einen ausgewählten Beleg die Kopfstudien nach Charles Lebrun. Nur so viel. Die Fähigkeit, Personen physiognomisch und pathognomisch zu charakterisieren, verband sich gerade für die Hochkunst der Historie mit dem Anspruch, Ausdrucksgehalte wirklich auf differenzierte Weise visualisieren zu können, veranschaulichen zu können und damit etwas zu leisten, was den Sprachkünsten ebenbürtig sei. Dementsprechend übrigens auch der Tradition der antiken Rhetorik, die hier hineinspielt. Dass Georg Christoph Lichtenberg genau diese Fähigkeit bei Hogarth sah, die Fähigkeit zu charakterisieren, und sie schätzte, zeigt eine Stufe des Medientransfers, die ich bislang ausgelassen habe, weil sie bei den Strolling Actresses nicht vorkommt, nämlich die von Ernst Ludwig Riepenhausen ab 1785 gestochenen Illustrationen zum Göttinger Taschenkalender. Und diese konzentrieren sich tatsächlich nur auf die Köpfe der Personen, auf die mit Zahlen verweisen im Text eingegangen wird. Übrigens winzige Blättchen wie der ganze Kalender. Es ist wohl in erster Linie diese Charakterisierungskunst, der William Hogarth das große Lob zu verdanken hat, das Georg Christoph Lichtenberg ihm gespendet hat. Zitat: Den allgemeinen Beifall hat er, wie große Schriftsteller den ihrigen, der Darstellung allgemeiner menschlicher Natur und der Sprache zu danken, die man in Lissabon so gut versteht als in Moskau. Zitat Ende. Und genau dies war das Ziel des Charakterisierens, die Fähigkeit zum idealerweise allgemeinmenschlich wirksamen Darstellen. Dass Hogarths Werk gleichwohl immer erklärungsbedürftig blieb und bleiben wird, verstärkt bleiben wird, war Lichtenberg nichtsdestoweniger klar und Anlass für seine eindrucksvollen Leistungen im englisch-deutschen Kultur- und Medientransfer. Im Grunde genommen erscheint dieses Eingeständnis ehrlicher als das wohl von vornherein utopische Ziel einer unmittelbar und voraussetzungslos wirksamen Kunst. So braucht die Kunst mitunter die Literatur, dann aber auch die Kunstwissenschaft und die Kunstgeschichte und das gerne auch in Vertretung. Vielen Dank.
Sie hörten den Göttinger Kunsthistoriker Christian Scholl im Rahmen der Ringvorlesung über den künstlerischen Austausch zwischen England und Hannover um 1800. In der kommenden Woche geht es an dieser Stelle um Musik als Wissenschaft im Raum der Personalunion.